Götter Ungemach, Leute. Es ist mal wieder Supplement-Zeit, aber diesmal werde ich euch die guten Waren von God's Rage nicht in gewohnter Weise präsentieren, sondern euch erstmal auf deren Podcast hinweisen. Die haben auf ihrer Webseite nämlich auch eine kleine Reihe von Lesungen über berühmte Schlachten, zum Beispiel über die Türkenbelagerung in Belgrad.
Belgrad 1456. Im Sommer des Jahres 1456 erreichte die türkische Kriegsmaschinerie unter Führung von Sultan Mehmet II. Die mächtigen Mauern von Belgrad. Die Stadt, ein Bollwerk an der Grenze zwischen dem Osmanischen Reich und dem christlichen Europa, sollte zum Schauplatz eines der blutigsten Kapitel der Türkenkriege werden. Die Sonne brannte gnadenlos auf die endlosen Reihen der osmanischen Truppen, deren kriegerische Gesänge und das Klirren ihrer Waffen die Luft erfüllten. Mehmet, der Eroberer von Konstantinopel, blickte entschlossen über das gewaltige Heer. Er war bereit, Belgrad zu erobern und somit das Tor nach Europa weit aufzustoßen.
Guter Trainingsmotivator und schön gelesen. Vorlesestimme ist vielleicht ein bisschen hoch fürs Thema, aber kann ja nicht jeder so ein sonores Bassorgan haben wie ich, welches ich unzweifelhaft durch den unablässigen Konsum von God's Rage-Produkten erhalten habe. Am Ende fragte ich meinen Arzt, ob er mir das Kreatin intravenös verabreichen kann, damit ich auch im Schlaf davon profitiere. Er meinte, ich sei wahnsinnig und solle seine Praxis verlassen. Doch leider hatte er kein God's Rage-Proteinpulver zu sich genommen und so war es nur ein kurzer, ungleicher Kampf. Die Geschmacksrichtungen sind dabei so vielfältig wie in der Eisdiele. Wer es konservativ wünscht, der ist mit Vanille- oder Schokoladenaroma gut beraten. Ich, als unzurechnungsfähiger Perverser, bestelle selbstredend ausschließlich sauren Apfelringgeschmack. Und da die kalte Jahreszeit vor der Tür steht und die Leute weniger vor die Tür und ans Licht kommen, böte sich genauso das God's Rage Vitamin D Präparat an. Der Aria ist eben nur dann wirklich produktiv, wenn er an die Sonne kommt. Und deshalb kommt die Sonne jetzt zu euch, in Kapselform. God's Rage Supplements. Es war gut genug für Herakles, also auch für dich. Seid gegrüßt, Freunde. Heute möchte ich meinen Blick mal wieder jenseits der Politik auf ein Fleckchen Erde richten, welches seinen ganz eigenen Charme besitzt. Im äußersten Norden von Russland, in der sibirischen Verwaltungszone Krasnojarsk, liegt eine Stadt mit ungefähr 175.000 Einwohnern, welche in vielerlei Hinsicht kulturell, ästhetisch und historisch charakteristisch für die Moderne steht, für ihre Größe und ihre Abgründe und uns vielleicht eine Spekulation über unsere eigene Zukunft und unsere eigenen Probleme erlaubt. Die Rede ist von der Bergbaustadt Norilsk, die am nördlichsten gelegene Großstadt der Welt. Diese Metropole besitzt, im Gegensatz zu wahrscheinlich den meisten Großstädten dieser Welt, keinen vormodernen Kern, kein historisches Zentrum, das bereits in der russischen Zarenzeit oder gar noch früher angelegt worden wäre, so wie es mit Petersburg, Moskau, Nowgorod, Omsk oder Jakutsk der Fall wäre. Wahrscheinlich ist sie dafür einfach zu weit im Norden gelegen, und obwohl der mineralische Reichtum der Region den Menschen seit langem bekannt ist, hat es erst das 20. Jahrhundert vollbracht, dort eine Stadt entstehen zu lassen. Gegründet zunächst als reine Gulag-Siedlung, liegt der Ursprung von Norilsk im sowjetischen Sklavensystem und in der stalinistischen Schnellindustrialisierung des Landes. Später dann wichen die Holzhütten der bewährten Platte und das Lager wurde zur permanenten Stadt, hat seinen vornehmlich industriellen Charakter aber nie verloren. Nur Nickel, eines der größten Bergbauunternehmen Russlands, fördert in der Region Buntmetalle, neben Nickel selbst auch Zink, Gold, Palladium und Kupfer. Die Stadt ist ohne Zweifel einer der größten Metallverarbeiter der Erde und damit einhergehend auch eine der am stärksten umweltbelasteten Regionen der Welt. Und das soll jetzt hier nicht so ein grüner Soja-Kommentar werden, in welchem man fleißig den Ausbau der Elektromobilität fordert und gleichzeitig über russische Metallproduzenten die Nase rümpft. Aber fest steht nun mal, dass wer Metall in dieser Größenordnung fördern will, einen Preis bezahlen muss. Und Norilsk und Umgebung bezahlen ihn mit Sicherheit. Zu dem besonderen Charakter der Stadt kommt hinzu, dass sie über das russische Straßensystem nicht erreicht werden kann. Es wurde nie eine dorthin gebaut. Nicht mal eine Eisenbahntrasse ins sonstige Russland existiert. Lediglich über einen Flughafen oder das Nordmeer können Waren und Menschen die Stadt besuchen oder verlassen. Jetzt haben alle diese Fakten, die ich euch gerade präsentiert habe, natürlich nur einen recht theoretischen Charakter. Wenn man sich allerdings die dazugehörigen Bilder der real existierenden Stadt anschaut, dann versteht man vielleicht eher, worauf ich hinaus will. Norilsk sieht in vieler Hinsicht nämlich aus wie ein Computerspiel oder die Kulisse eines dystopischen Romans. Ich möchte dabei auch nochmal an mein Video über liminale Räume erinnern. Der Entfremdungseffekt, der menschliche Siedlungen durch Überindustrialisierung vom Betrachter entrückt, ist in der westlichen Welt meist durch den tertiären Sektor geprägt. Bei uns wirken die Dinge liminal, weil wir in einer für den Massenkonsumenten geschaffenen Plastikwelt des Minimalkonsens leben, die, sobald man die Menschen aus der Kulisse entfernt, für den Einzelnen überhaupt keinen Zweck mehr erfüllt und unnatürlich anmutet. In Norilsk haben wir es mit ähnlicher Entfremdung zu tun, allerdings hier noch bewirkt durch den sekundären Sektor, die eigentliche Industrie. Die ganze Stadt könnte so auch am Zeichenbord eines Cyberpunk-Dystopie-Enthusiasten entstanden sein. Es treffen aufeinander der durchaus vorhandene Stolz und Selbstanspruch des sowjetischen Klassizismus mit absolut zweckmäßiger Unterbringungsplatte. Rein funktionale Industriebebauung in einer Umwelt von minus 42 Grad im Winter, gepaart mit rauchenden Fabriken und der Prachtstraße des Lenin-Prospekts. Im Nebel des Abends die Lichter brutalistischer Wohnblöcke, die der lebensfeindlichen Natur zum Trotze in die Landschaft gebaut und dort jeden Tag ein kleines Stück von ihr zersetzt werden. Pipelines, rostiger Schrott und schmutziger Schnee säumen die Straßen. Wahrscheinlich würde man an einem solchen Ort nicht wohnen wollen, und dennoch übt er eine Faszination auf den Beobachter aus, die der weiße deutsche Steuerzahleraufbewahrungswürfel in der Neubausiedlung nicht bereithält. Die Bilder sprechen nicht für besonderen Komfort und Wohnlichkeit, wohl aber für einen Kampf, der ausgetragen wird, für eine Aufgabe und für ein Trotzen gegen die Kräfte der Entropie, die hier sehr stark sind. Wer einen guten Roman schreiben wollte oder einen Film, der fände in Norilsk sicher die richtige Grundlage. Es gäbe einiges zu erzählen über eine solche Umgebung und die Leute, die sie beherbergt, vor allem wenn man zusätzlich noch die Freiheit besitzt, durch fiktive Elemente Schwung in die Sache zu bringen. Leider haben wir zurzeit für solche Herangehensweisen an eine Erzählung den Sinn verloren. Würde man heute im Mainstream Norilsk als Kulisse wählen, dann wäre die moralinsaure Umweltsünderbotschaft wahrscheinlich so überdominant, dass in ihrer plakativen Einfachheit alle feineren Elemente erstickt würden. Weshalb mich diese Stadt nun fasziniert und wieso ich sie zum Thema des heutigen Videos machen wollte, ist das ganze Konzept der Entropie und der Schattenkosten aller menschlichen Unternehmungen. Ich habe neulich einige von Sabine Hossenfelders Videos gesehen und in einem ging es um supraleitende Stromtrassen. Um es kurz zu machen, ein paar Ingenieure hatten die Idee, zentrale Stromleitungen mit durchgepumptem Stickstoff zu kühlen, damit die darin hypothetisch verbauten Hochtemperatur-Supraleiter Elektrizität verlustfrei von A nach B befördern können. Frau Hossenfelder geht bei Zeiten schon hart mit der Wissenschaft und ihren zweifelhaften Projektkonzepten ins Gericht. Vor allem ihren Kollegen aus der Teilchenphysik wirft sie vor, sich im Wesentlichen seit 40 Jahren verrannt zu haben, ohne ein Interesse daran zu zeigen, eine Revision vorzunehmen, weil darunter die staatlichen Fördergelder leiden könnten. Aber ihr Ton wird etwas milder bei solchen technischen Fantasien wie supraleitenden Stromtrassen. Es ist nicht so, als ob sie nicht auch hier rationale Kritik üben würde, nur ist sie weniger kategorisch. Warum, fragt man sich natürlich. Glaubt denn tatsächlich jemand, dass in ein paar Jahren flüssiger Stickstoff durch Kabel gepumpt wird, um darum exotische Metalllegierungen kühl zu halten, die über Hunderte und Tausende von Kilometern Strom transportieren sollen, anstatt einfach bei Kupfer zu bleiben und die Verluste hinzunehmen? Ich würde vermuten, die meisten Leute sind intuitiv skeptisch bei solchen Vorschlägen, besitzen zwar nicht die Selbstsicherheit der Wissenschaft, Trademark, offen zu widersprechen, aber rechnen doch nie damit, dass solche großen Pläne jemals ihr Leben beeinflussen werden. Zu Recht, würde ich sagen. Denn von wie vielen technischen Großtaten hat man schon gehört, nur um dann 5 oder 10 Jahre später zurückzublicken und sich zu fragen, was eigentlich aus dieser oder jener Sache geworden ist. Na, ich kann euch sagen, was daraus geworden ist. Nix. Und zwar nicht, weil es physikalisch unmittelbar unmöglich wäre, diverse Wolkenkuckucksheime zu errichten, sondern weil die Instandhaltungskosten, also die Entropieabgabe, so hoch ist, dass die Projekte unwirtschaftlich oder unpraktikabel werden. Weil diese Entropieabgabe aber nicht genau zu beziffern ist, weil sie sich erst nach großskaliger Anwendung aus Erfahrung quantisieren lässt und keine kategorische Hürde wie die Lichtgeschwindigkeit darstellt, wird sie sowohl von Seiten der Erfinder, welche sich Investmentgelder erhoffen, als auch von Seiten der Tech-Enthusiasten und normalen Bevölkerung vernachlässigt, weil die ihre Vorstellung des Machbaren aus Science-Fiction-Filmen übernommen haben. Kann man sich etwas vorstellen? Kann man es in einem Film darstellen? Dann kann es ja nicht mehr unmöglich sein, solcherlei auch in die Tat umzusetzen. Ja, und glücklicherweise ist Entropie unsichtbar und verdirbt die cineastische Vorstellung nicht. Aber Schattenmacher, was Problem? Lass die Kinder doch spielen. Schadet ja nicht. Nun, erstmal möchte ich die Frage in den Raum stellen, ob meine werten Zuhörer es nicht leid sind, immer und immer wieder mit technischen Neuigkeiten agitiert zu werden, die dann entweder ewig unrealisiert bleiben oder sich in der Realität erheblich anders gestalten als zunächst angekündigt. Ich bin es nämlich. Aber das ist im Vergleich zum eigentlichen Problem ein trivialer Makel. Wer sich aus ideologischen Gründen oder aus Eigeninteresse oder aus überbordendem Enthusiasmus oder aus welchem Grund auch immer weigert, die genauen Kosten der Entropie zu kalkulieren, der baut an seine persönlichen Norelsk. Was meine ich damit? Nun, es hat ja niemand jemals damit geworben oder es gewollt, dass eine Stadt so aussieht, wie Norilsk es eben tut. Man hat den Leuten im Jahre 1870 kein Bild von endlosen Plattenbauten gezeigt, von denen der Putz abschimmelt und ihnen freudigen Herzens verkündet, dass dies in den nächsten Jahren ihre Zukunft sein wird. Aber genau so ist es gekommen. Und zwar deshalb, weil man zum einen hochfliegende Utopien nicht verwirklichen konnte, auf der anderen Seite aber dann doch wirklich, wirklich das Metall brauchte, welches sich im Boden unter Norilsk verbirgt, um nicht im Jahre 1870 stehen zu bleiben. Und aus diesem toxischen Gemisch aus Unfähigkeit und Notwendigkeit ergeben sich, wie immer, faule Kompromisse. Hätte man von Anfang an eine realistische Analyse durchgeführt, wie mühsam es sein würde, eine Stadt in so extremer Nordlage und unter so schwerwiegenden industriellen Bedingungen aufrecht und lebenswert zu erhalten, dann wäre zwar immer noch kein tropisches Paradies drin gewesen, aber selbst eine Gesellschaft wie die russische, die pro Kopf gerechnet niemals so reich war wie westliche Nationen, hätte es wahrscheinlich über das Niveau eines liminalen Raumes hinaus geschafft. Erneut sei auf alle vorindustriellen Gesellschaften verwiesen, die im Vergleich zur Moderne sämtlich arm waren, aber dennoch nicht mit solchen grotesken Kompromissen leben mussten, einzig deshalb, weil sich deren Lebensverhältnisse langsam und organisch gestaltet haben. Und ich will hier bei der dort ansässigen Hauptfirma Noah Nickel nicht die Hauptschuld an dieser Sache in die Schuhe schieben. Soweit ich gelesen habe, kümmern die sich den Verhältnissen entsprechend eigentlich sogar recht gut um ihre Angestellten und gelten als einer der besten Arbeitgeber Russlands. Das hier ist ein Problem der höchsten und der allgemeinsten zivilisatorischen Ebene. Pläne funktionieren eben selten wie gedacht. Ein rationaler Kern hält die Dinge aber dennoch am Leben. Und dann lebt man wie gezeigt. Es drängt sich abermals auf, über die Definition des liminalen Raumes als Transitional Space zu reden. Wenn man transitional nicht bloß unmittelbar versteht als Ort, dessen Funktion der Durchgang ist, wie ein Flughafenterminal, sondern als einen Ort, der nicht als Selbstzweck errichtet, denn vielmehr als im Maßstab von Jahrhunderten vorübergehender Durchgangsraum für Metallwaren, dann ist es nicht verwunderlich, dass der liminale Charakter sich auch in der Architektur und Umgebung niederschlägt. Ebenso ist es in der westlichen Welt nicht verwunderlich, dass, wenn man zum Beispiel eine Energiewende nicht als ästhetischen Selbstzweck, sondern als Mittel zum Ziel der CO2-Reduktion begreift, sich die Landschaft dann plötzlich von recht freudlosen Windrädern durchsiebt, wiederfindet. Und ähnliche Vorwürfe könnte man natürlich auch der klassischen Energiewirtschaft machen. Auf Twitter habe ich neulich einen kleinen Entwurf zur optischen Gestaltung eines Atomkraftwerkes unter klassisch englischem Stilprimat gesehen, mit Zierzinnen an den Kühltürmen, und es sieht in der Tat viel besser aus. Diese ästhetische Gestaltung wäre sowohl möglich als auch bezahlbar gewesen, und dennoch wurde sie nirgends durchgeführt, weil auch diese Industriemonolithe letztlich bloß als transitional konzipiert wurden. In 100 Jahren oder in 200 werden die Erzvorräte der Region voraussichtlich erschöpft sein und Norilsk wird aufhören zu existieren. Und was dann? Dann werden die Leute die Stadt verlassen, um in anderen Regionen des Landes dieselbe Kompromissexistenz zu führen wie zuvor, nehme ich an. Der Plan der bisherigen Welt, auch wenn er nie bewusst als solcher konzipiert wurde, war es, unter Aufbietung ständig steigender Energiemittel sich auf eine expansive zivilisatorische Strategie zu verlassen. Wir müssen Entropie nicht einpreisen, weil wir stets noch mehr Energie in das System stecken können und damit nicht bloß die Ordnung aufrechterhalten, sondern noch weitere Orte, noch weitere Dinge der menschlichen Ordnung unterwerfen können. Ja, wir müssen die Kreditkarte nicht abbezahlen. Wir haben eine neue erhalten mit fünffachem Rahmen. Dass diese Logik in die Zukunft projiziert, Gefahren birgt, ist offenkundig. Aber selbst unter der Annahme, dass man expansive Energie- und Bevölkerungspolitik betreiben kann, so wie es im 20. Jahrhundert der Fall war, hat dieser Plan nicht besonders prächtig funktioniert. Und der Grund dafür ist, wie gesagt, der, dass wir ein expansives Mindset in solchen Angelegenheiten an den Tag legt, die Dinge fast sämtlich als Provisorium versteht. Bloß als Schritt zum nächsten Schritt zum nächsten Schritt. In der vagen Hoffnung, dass irgendwann mal ein Schritt getan werden kann, der auf eine Ebene führt, auf welche sich ruhen lässt. Aber diese Ebene erscheint nie. Im Gegenteil, eben weil Expansion eine selbstbeschränkende Dynamik entwickelt, droht viel eher die Klippe. Man vergleiche das Ganze mit einem Schachspiel. Wer sehr aggressiv spielt, seine Dame früh ins Feld führt, seine Königssicherheit zugunsten der Figurenentwicklung vernachlässigt, der muss den gegnerischen König sehr schnell matt setzen, weil sonst die Kosten der aggressiven Entwicklung schnell überwiegen und man das Spiel verliert. Die stalinistische Industrialisierung konnte dieses Matt noch halbwegs rational als den Sieg im sich anbahnenden Großkonflikt zwischen Russland und einer Macht aus Europa definieren. Danach aber, und auch für unsere Zeit, fällt eine solche konkrete Notsituation weg. Also warum handhaben wir industrielle Angelegenheiten nach wie vor, als seien sie bloß Mittel zum Zweck, wenn uns weder der Zweck eindeutig klar, noch diese Grundannahme in sich gerechtfertigt scheint? Im 19. Jahrhundert gab es übrigens auch schon kapitalistische und intensive industrielle Wirtschaftsordnung. Die Bahnhöfe der damaligen Zeit, selbst die Fabrikanlagen, haben häufig mehr ästhetischen Gehalt als das durchschnittliche Mehrfamilienhaus unserer Tage. Und ich vermute, der Grund liegt darin, dass damals das Land noch jemandem persönlich gehörte. Dem König. Und die Fabrik ebenso. Dem Gründer. Heute gehört alles allen. Demokratie. Und wird allenfalls noch verwaltet. Vom Manager. Beide Kategorien haben ein viel schwächeres Interesse an Entropiereduktion als dauerhafte Besitzer einer Sache. Der einzelne Mensch in der Demokratie besitzt zu wenig Anteil am Ganzen, als dass er sein Herz an das Schicksal jenes Ganzen hängen könnte. Und der Manager, obwohl häufig mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet, verfolgt keinen Zeithorizont lang genug, als dass jene Entropieerwägungen für ihn Sinn ergeben würden. Genauso wenig wie für den sowjetischen Parteikader die Gestaltung von Norilsk über den einigermaßen repräsentativen Zentralplatz hinaus sonderlich viel Sinn ergäbe. Plattenbauten, grässliche öffentliche Kunstwerke, hässliche Industrieanlagen, all dies ist zu erheblichen Teilen die Konsequenz pathologischer Besitzverhältnisse und den daraus folgenden Entscheidungen irgendwelcher Komitees oder Manager ohne Skin in the Game. Pathologisch ist dabei nicht der zu stark privatisierte Charakter des Besitzes, sondern genau andersrum der zu schwache Privatcharakter. Bereits die Aktiengesellschaft ist, was Besitzverhältnisse anbelangt, im Kleinen das, was der sozialistische Staat im Großen ist. Zu kollektiv und unpersönlich, zu sehr fokussiert auf die Extraktion von delokalisiertem Gewinn. Sollten sich die industriellen Verhältnisse im Angesicht einer großen Kontraktion von selbst wieder lokalisieren, würde sich wahrscheinlich auch im Stadtbild viel zum Positiven ändern. In Ermangelung eines solchen, wie ich glaube, nicht unwahrscheinlichen Ereignisses allerdings, kann, zumindest theoretisch, auch auf künstlichem, das heißt politischem Wege, für Besserung gesorgt werden. Voraussetzung dafür aber ist, dass ein jeder heutiger Bürger einen Tausch seiner persönlichen politischen Macht vornimmt. Er muss sein Wahlrecht, seinen winzigen Machtanteil am Großen und Ganzen aufgeben und dafür einen starken und konkreten Besitzanspruch an seinen eigenen Verhältnissen erlangen. Das Haus und die Region dem Bürger, der Bürger dem Fürsten, der Fürst dem Kaiser. Von mir aus unter anderem Namen, aber Wahlen und die daraus abgeleiteten Komitees werden ein neues Norilsk nicht verhindern. Auch wenn es hierzulande aufgrund der weniger harschen Bedingungen mit dem Anstrich besser klappen mag. Denn genau solche Komiteedynamiken haben das Ganze überhaupt erst erschaffen. Der Vorstandsvorsitzende von Nornickel ist der reichste Mann Russlands und lebt in Moskau. Jedenfalls liegt dort der Hauptsitz der Firma. Im Schattenstaat würde dieser Mann nicht enteignet, um alles schlimmer zu machen. Er würde beeignet, und zwar mit der Stadt seines Schaffens als persönlichem Lehen und der Wohnsitzauflage als Grundlage der Pfründe, so wie es die katholische Kirche einst für Bischöfe durchgesetzt hat. Ich bin relativ optimistisch, dass diese Änderung der Wirtschaftsweise sowohl den Umweltproblemen der Region als auch dem architektonischen Gehalt der Stadt sehr zugutekommen würde. Das Problem dabei ist, dass es in unserer Zeit auch viele Unternehmungen gibt, die ihrer Natur nach bereits nicht mehr lokal stattfinden. Alle Internetunternehmen wären hier zu nennen, welche sämtlich wahrscheinlich erhebliche Systemkosten an der Gesellschaft verursachen, aber kaum direkt mit diesen Kosten konfrontiert werden können. Die Erfinder von Tinder und TikTok persönlich Anteil daran haben zu lassen, was ihre Apps mit der Gesellschaft angestellt haben, ist schwieriger, als einen russischen Oligarchen an seine Metallfirma zu binden. Wir nähern uns hier demselben Blindspot, den Curtis Yarvin in einem seiner Aufsätze gegenüber Milton Friedman kritisiert hat. Friedman, der bekannte liberale Wirtschaftstheoretiker, besuchte einst eine chinesische Baustelle und fragte den Vorarbeiter dort, weshalb die Leute mit Schaufeln und Eseln das Erdreich abtragen würden, anstatt Maschinen zu benutzen. Der Vorarbeiter entgegnete, dass es sich um eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme handelt, und Friedman kontert wiederum mit der sarkastischen Frage, warum man sich dann dafür entschieden hat, Schaufeln auszuteilen anstatt Löffel, um so noch mehr Leute mit Arbeit zu versorgen. Yavin seinerseits kritisiert dieses Denken als kurzsichtig. Würde man Löffel austeilen, würden die Leute sich sofort gedemütigt fühlen und Probleme bereiten. Würde man auf der anderen Seite Maschinen einsetzen, fänden nicht genug Menschen Arbeit und würden aufgrund dessen wieder zum Problemfaktor werden. Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mache also durchaus Sinn, nur eben nicht aus eng umrissener unternehmerischer, wohl aber aus staatsmännischer Sicht. Zum Erhalt des Humankapitals, welches ohne Arbeit schnell den Hang zur Degeneration hat, wären also auch Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die nicht optimal effizient sind. Aus dieser Herangehensweise ergäbe sich andersherum natürlich das naheliegend erscheinende Gebot, in die Entfaltung des Internets bzw. sämtlicher nicht lokalisierter Unternehmungen einzugreifen, weil deren degenerierender Effekt mitunter sicher nicht kleiner als jener der Arbeitslosigkeit ist. Nur wie dies vornehmen, ohne alles am Ende bloß schlimmer gemacht zu haben. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass das Monetarisierungsmodell von Internetunternehmen jedenfalls zum Teil darauf basiert, die gesellschaftliche Entropie zu erhöhen und die dabei frei werdende nutzbare Energie lokal abzuschöpfen. Wie also diese Kosten in Rechnung stellen? Wie diese Kosten überhaupt berechnen? Vielleicht ist genau dieses Problem tatsächlich unlösbar und setzt der Entwicklung unserer Gesellschaft wenigstens auf absehbare Zeit eine Grenze. Ich weiß es nicht. Aber ein Stück Norilsk steckt heute in jedem von uns. Wer würde das bezweifeln wollen? Und so möchte ich die folgende Frage ein wenig zur Diskussion stellen. Was ist, wenn wir eines Tages die Macht tatsächlich erringen sollten? Was machen wir dann mit Facebook und TikTok und Twitter? Einfach alles wie bisher belassen? Niemand wäre geneigt, es mit unserer Architektur und mit den liminalen Räumen so zu belassen, wie es ist, sondern würde versuchen, eine Änderung zu bewirken. Für das vorhandene Problem allerdings steht uns kein Gesellschaftsmodell zur Verfügung, welches in der Vergangenheit schon einmal eine bessere Lösung erreicht hat. Also, mit Lenin gesprochen, was tun? Wie begegnet man dem Problem der Systemkosten und der Entropie in einer Gesellschaft, die auf delokalisierter Wirtschaft aufgebaut ist? Das ist die zentrale Frage.